zwischen 6% und 8% Rendite pro Jahr liegen immer noch eine Viertelmillion Euro als Unterschied über 30 Jahre. Und ihr könnt es euch nicht leisten, eine Viertelmillion Euro auf dem Tisch liegen zu lassen. Aus Unwissenheit, aus aber ich dachte und ETFs sind doch das Allheilmittel und so weiter. So ist es einfach nicht. Salut, ihr Moneypennies, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute erfahrt ihr von mir die 7 Investmentfehler, über die kaum jemand spricht, weil sie nicht so auf der Hand liegen, euch aber höchstwahrscheinlich über eine halbe Million Euro kosten, inklusive Steuernachteile und so weiter. Das erzähle ich euch jetzt anhand von 7 Investmentfehlern. Bevor es losgeht, aber noch eine wichtige News. Es gibt endlich wieder ein neues kostenloses Online-Training von mir. Und zwar startet das schon am Montag, dem 2.6. und geht bis Donnerstag, den 5.6. jeweils um 11 Uhr und um 20 Uhr. Worum wird es also gehen? Du lernst meine 3 Strategien, mit denen du ein krisenfestes, darum geht es jetzt in diesen Zeiten, krisenfestes Vermögen aufbaust und endlich finanzielle Sicherheit erreichst, ohne Finanzstudium, ohne Crashverluste und ohne versteckte Beraterkosten. Ich zeige dir, wie du sicher ein Vermögen aufbaust, ohne schlaflose Nächte und Verluste, auch in der Krise und im Crash. Wie du dein Geld selbstständig investierst, auch wenn Mathe nie dein Lieblingsfach war. War bei mir genauso. Und wie du dein Depot smart managst, ohne mehr als 60 Minuten Aufwand pro Jahr. Und außerdem geht es auch nochmal viel zur aktuellen Lage. Was ist eigentlich seit April, seit Trump die Zölle kommuniziert hat, an der Börse geschehen? Woher kam dieser Crash? Ist die Krise jetzt schon wieder vorbei? Schließlich steigen ja die Kurse und keiner redet mehr über irgendeinen Crash. Dahinter steckt ein klares Muster, dem historisch alle Krisen gefolgt sind. Und wenn ihr dieses eine Muster versteht, wisst ihr, was als nächstes unweigerlich passieren wird. Erkläre ich euch dann alles in dem Online-Training, inklusive Expertenanalysen zu dem, was, wie gesagt, als nächstes passieren muss eigentlich, ja? Und warum dies eine historische Chance ist für uns Anlegerinnen. Und natürlich, was soll ich denn jetzt tun? Soll ich besser verkaufen? Soll ich kaufen? Lohnen sich ETFs jetzt überhaupt noch? Ist der MSCI World weiterhin eine gute Strategie? Spoiler, war er noch nie. Gehen wir auch gleich später nochmal drauf ein. Und natürlich, wie du diese Krise für dich und dein Vermögen ganz konkret nutzen kannst und auch musst. Es gibt nämlich sowas wie einen Crash-Booster für dein Geld an der Börse. Wie man den zündet, das erfährst du ebenfalls im Online-Training. Außerdem auch, warum jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, endlich loszulegen. Den Corona-Crash hast du bereits höchstwahrscheinlich verpasst. Das sollte dir einfach nicht erneut passieren. So, und das Beste jetzt zum Schluss. Ich gebe dir einen Crash-Bonus im Online-Training im Wert von 500 Euro. Quasi Cash. Das gab es noch nie. Das wird es auch nie wieder geben. Versprochen. Ja, also das ist jetzt die einmalige Chance, gibt es auch nur im Online-Training, weil den muss ich ein bisschen erklären, die einmalige Chance im Online-Training, 500 Euro Crash-Bonus. Meldet euch an, madammoneypenny.de/training-investieren, Link findet ihr auch in den Shownotes, training-investieren. 2. Juni geht's los, bis Donnerstag, den 5. Juni, jeweils um 11 und um 20 Uhr. Ich würde euch sehr stark empfehlen, euch einen frühen Termin zu buchen, wenn es irgendwie möglich ist. Ja, macht es irgendwie möglich, am Montag oder Dienstag idealerweise schon mit dabei zu sein. Weil diesen Crash-Bonus gibt es jetzt nicht für alle. Ja, das wäre dann doch ein bisschen zu viel. Aber ja, wie gesagt, seid dabei und seid so früh wie möglich dabei. Wenn es nur Donnerstag geht, auch cool. Ja, bevor ich jetzt gar nicht anmelde, meldet euch trotzdem an. Ja, wir machen alles, was irgendwie möglich ist. Alles, was in unserer Macht steht. Aber ihr müsst euch anmelden. madammoneypenny.de/training. Minus investieren. Schreibt es euch hinter die Löffelchen. Montag, den 2. Juni bis Donnerstag, den 5. Juni, jeweils um 11 und um 20 Uhr. Ist alles komplett kostenlos. Meldet euch einfach an, dann bekommt ihr ein paar E-Mails und so weiter. Und ja, dann verbringen wir eine sehr, sehr coole Zeit miteinander in diesem Online-Training, in dem ihr sehr, 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 sehr viel wieder lernen werdet. Und jetzt machen wir aber weiter mit den 7 Investmentfehlern, über die niemand so richtig spricht und die euch höchstwahrscheinlich über eine halbe Million Euro kosten. Also, let's go. Starten wir los mit Fehler Nummer 1, Überschneidungen der Assetklassen und den MSCI World für eine gute Strategie halten. Diesen Fehler sehe ich sehr, sehr häufig und er ist vor allem jetzt in den letzten Wochen, Monate ja sehr offensichtlich geworden, wenn ich nämlich solche Nachrichten bekommen habe. Das war im April, ja, als dann einmal alles schön runterging, die ganze Börse runterging, als Trump seine Zölle kommuniziert hat, habe ich auf einmal Nachrichten bekommen, oh, mein ganzes Depot ist um 30% im Minus und das aber während beispielsweise der MSCI World nur um 6,6% gefallen ist. Wie kann es dann sein, dass einzelne Depots sehr, sehr viel stärker fallen? Also 30% ist Wahnsinn, ja, das war überhaupt nicht notwendig sozusagen in dieser Situation. Warum fallen dann einzelne Depots um 30%, wenn die Leute ja auch mit ETFs in ETFs investieren, während der MSCI World um 6,6% fällt? Was ist da passiert? Es gibt Überschneidungen in den Assetklassen und ihr wisst es nicht. Viele Anlegerinnen glauben, sie seien gut ja diversifiziert, weil sie in mehrere ETFs investieren in ihrem Depot, was ja erstmal auch gut ist, ja, in mehrere ETFs zu investieren. Wenn das aber MSCI World, S&P 500 und Nasdaq 100 zum Beispiel noch in Kombination ist, dann klingt das erstmal nach viel. Ja, über 2000 Unternehmen, die dann da drin stecken. Aber in der Realität sieht das anders aus, denn diese Indizes überschneiden sich sehr, sehr stark. Und das wissen aber sehr, sehr viele nicht. Beispiel: Apple ist im MSCI World mit ca. 5% enthalten und im S&P 500 mit rund 7% und im Nasdaq 100 nochmal mit 10% vertreten. Microsoft ähnlich, ja, ist immer so 4-6% im MSCI World, auch nochmal 6% im S&P 500 und knappe 9% im Nasdaq. Auch Amazon, Alphabet, Meta, das sind alles die gleichen großen Unternehmen, die in diesen großen Indizes drinstecken. Das heißt, wenn ihr mehrere dieser Indizes gekauft habt, habt ihr da ein enormes Klumpenrisiko euch reingeholt. Manche wollen das, ja, die wollen einen krassen Tech-Überhang haben, ist ja auch fair enough. Aber das muss man sich bewusst sein. Und wenn ich dann eine Nachricht bekomme, oh, mein Depot ist um 20-30%, wie viel auch immer, ja, alles, was mehr ist als der MSCI World oder vielleicht noch ein Ticken, ja, wenn man ein bisschen mehr Risiko eingegangen ist, ist an dieser Stelle total unnötig. Das heißt, wer diese drei Indizes beispielsweise, es ist nur ein Beispiel, es gibt Überschneidungen in ganz, ganz vielen anderen Bereichen auch, landet bei einer tatsächlichen Diversifikation von nur rund 650 Einzelwerten, obwohl auf dem Papier über 2000 Positionen enthalten sind. Ja, wenn ihr euch die einzelnen Indizes oder die ETFs dazu anschaut, das sind eigentlich, wenn ihr die addiert, was im MSCI World drin ist und im Nasdaq 100 und im S&P 500, sind das über 2000 Positionen. Aber dadurch, dass die sich so, so stark überlappen, sind es einfach deutlich, deutlich weniger, weil eben viele Unternehmen mehrfach vorkommen und dementsprechend sehr, sehr stark gewichtet sind. Was ist also die Folge? In diesem Beispiel hier hast du ein riesiges US-Tech-Klumpenrisiko. Ein Crash bei Apple oder Microsoft oder wie wir auch gesehen haben, ja, wenn die Tech-Aktien einmal alles runterziehen, dann ziehen sie dein gesamtes Depot noch stärker runter, als du denkst und als überhaupt sozusagen notwendig wäre, weil du sie eben nicht einmal hast, sondern mehrfach hältst. Und wie gesagt, dieser Tech-Überhang ist jetzt nur ein Beispiel von ungewollten Überschneidungen. Das gibt es in allen Assetklassen, ja, in vielen verschiedenen Bereichen. Ich sehe sowas sehr, 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 sehr häufig. Jetzt könnte man sagen, okay, also soll ich nur MSCI World machen? Nein, ein gutes Portfolio besteht aus mehreren ETFs. Die müssen aber alle aufeinander abgestimmt sein. Der MSCI World, wer sich jetzt fragt, ist der MSCI World noch eine gute Strategie? Der MSCI World war noch nie eine Strategie. War noch nie eine gute Strategie und war noch nie eine Strategie. Weil das allein, ein Index, ein ETF, ist halt einfach keine Strategie. Ja, das kommt in keiner Strategie der Welt, kommt raus. Macht doch einfach MSCI World und gut ist. Und vor allem mit welcher Gewichtung auch und so weiter. Also ein gutes Portfolio ist strategisch aufgebaut auf eure Risikobereitschaft und es enthält mehrere verschiedene ETFs auf verschiedene Indizes. Darauf kommt es an. Die müssen aufeinander abgestimmt sein, wie ihr zu so einer Strategie kommt und dass es eben nicht zu solchen Überlappungen kommt und auch wie viele ETFs es ungefähr sein sollten, das erfahrt ihr alles auch nochmal im Online-Training. Wie gesagt, gerne anmelden unter madammoneypenny.de/training-investieren. Da gehen wir dann nochmal deutlich tiefer rein. Hier kommen wir jetzt erstmal zu Fehler Nummer 2. Ihr macht zu wenig Rendite. Ein häufiges Missverständnis lautet ETFs gleich automatisch gute Rendite. Das stimmt nur, wenn du weißt, welcher ETF zu deiner Strategie passt. Was viele eben nicht wissen, es gibt auch viele ETFs, die auch gewollt relativ wenig Rendite machen. Staatsanleihen-ETFs zum Beispiel. Ja, wenn ihr da 1,5% Rendite macht, je nachdem, ja, dann ist das schon gut. Nach Inflation leider dann noch real negativ. Aber trotzdem haben Staatsanleihen natürlich eine andere Funktion in so einem Depot. Oder auch eher konservative Misch-ETFs, ja, wo ihr vielleicht mal 3% oder 4% jährlich bekommt, aber deutlich weniger als das, was eigentlich drin wäre und vor allem, was ihr höchstwahrscheinlich auch braucht, um überhaupt auf eure Rente danach zu kommen. Ja, ihr wollt ja diesen Apfelbaum aufbauen. Ihr wollt ihn ja gießen. Ihr braucht ja eine bestimmte Eurozahl, die hinterher stehen muss in eurem Depot. Und die kommt durch die Einzahlung, aber die kommt vor allem auch durch die Rendite. Und wenn ihr euch da vertut in den ETFs, weil ihr gar nicht so richtig wisst, worauf es da ankommt und welche ETFs mehr oder weniger Rendite macht, oder ihr habt mal so ein bisschen da euch irgendeinen Chart angeschaut oder so, dann ist das einfach nicht gut genug. Ja, was ist da jetzt genau das Problem? Ich habe euch da ein Zahlenbeispiel mitgebracht. Zu wenig Rendite heißt zu wenig Rente auf der anderen Seite. Zahlenbeispiel. Wenn du heute 500 Euro im Monat investierst, über 30 Jahre, bei 2% Rendite sind das 240.000 Euro. Bei 6% Rendite sind das ca. 503.000 Euro. Bei 8% Rendite pro Jahr sind es 745.000 Euro. Das ist ein Unterschied von 500.000 Euro, ob du 2% Rendite pro Jahr machst oder 8% Rendite pro Jahr machst. Das ist jetzt ein großer Renditeunterschied zwischen 2 und 8%, das ist mir schon klar. Aber wenn ihr euch auch zwischen 6 und 8% euch anschaut, das sind nur 2 Prozentpunkte. Ja, und die kann man mal schnell verfehlen, indem man dann ETF drin hat, der eigentlich nicht so gut performt oder nicht so das Richtige abbildet. Zwischen 6% und 8% Rendite pro Jahr liegen immer noch 250.000 Euro als Unterschied. Über 30 Jahre. Und ihr könnt es euch nicht leisten, 250.000 Euro auf dem Tisch liegen zu lassen. Aus Unwissenheit, aus aber ich dachte und ETFs sind doch das Allheilmittel und so weiter. So ist es einfach nicht. Und das sind so leichte Kniffe. Ja, wenn ihr das einmal wisst, das vernünftig anzuwenden. Das Schöne daran ist ja, dieser Unterschied, ihr könnt 500.000 Euro oder wie viel auch immer, ja, aber sechsstellige Beträge, sei es jetzt 500.000 oder 300.000 oder wenn es nur 100.000 Euro sind, ja, könnt ihr allein durch die Rendite wettmachen. Ihr müsst nicht mal mehr sparen. Ja. Also bei vielen ist auch dieses, mein Depot kommt nicht so richtig vom Fleck, da muss ich mehr sparen und wo denn noch und um Gottes Willen und so weiter. Einfach weil da auf dem Weg hin so viele Fehler passiert sind, dass ihr eine Rendite nach Hause fahrt, die einfach geringer ist, als sie sein könnte. Und dadurch gehen euch mehrere hunderte Tausende von Euro durch die Lappen. Und was die allermeisten auch nicht wissen in Bezug auf Rendite, die Rendite liegt in der Asset Allocation. Ich wiederhole das. Die Rendite liegt in der Asset Allocation. In der Asset Allocation spielt die Musik. Wer jetzt nicht weiß, was eine Asset Allocation ist, sollte ehrlicherweise sowieso nicht investieren, ja? Eine Asset Allocation ist eben genau das. Wie sind meine Assets allokiert? Ja, in welchen Index gehe ich überhaupt rein? In welche Asset-Klasse gehe ich überhaupt rein? Mit welcher Verteilung? Ja, es macht natürlich einen riesengroßen Unterschied, ob ich total viel in Staatsanleihen investiere oder total viel, in Nasdaq 100 oder so packe, ja? Also vom Risiko halt einfach her und dementsprechend auch von der Rendite. Und da müsst ihr einfach einen Sweet Spot finden und da gibt es aber historische Daten, ja? Es gibt Daten darüber, dass wenn eure Asset Allocation so und so prozentual aufgeteilt ist, wie viel Rendite das in der Vergangenheit gebracht hat und wie viel Rendite es deswegen höchstwahrscheinlich auch in der Zukunft bringt. Da gibt es Tabellen, ja, die muss man halt haben, die muss man halt wissen. Das hat sich mal jemand, der arbeitet, unter anderem ich, ja, lernt ja auch alles im Mentoring. Aber nur noch mal, viele investieren in ETFs und denken jetzt, sie haben es jetzt irgendwie geschafft und würden da schon genug Rendite machen und so weiter, aber ohne Sinn und Plan und Verstand und euch geht nicht nur Geld flöten, es geht vor allem Zeit flöten, weil die Jahre holt ihr ja nie wieder auf an verpasster Rendite. Was sollt ihr also machen? Wissen, was man tut, ja, schaut, in welche ETFs investiert, was für Assetklassen investiert, denke ich gerade, wie ist eure Asset Allocation? Soll die so sein? Das sind höchstwahrscheinlich alles Fragen, die ihr euch alleine leider nicht beantworten könnt, weil da steckt ein bisschen mehr dahinter, als ein YouTube-Video zu schauen. Aber darum geht es im Endeffekt, ja, ihr müsst das einfach verstehen. Ein weiteres Beispiel für ja ein ETF oder eine, ich sag mal, ETF-Gruppe mit guter Rendite sind Faktoren-ETFs. Behandeln wir auch komplett im Mentoring. Ja? Also wenn ihr nicht Faktoren-ETFs beimischt, dann hoffe ich, dass ihr euch aktiv dagegen entschieden habt, weil ansonsten sind das echte Rendite Glücksbringer. Man muss natürlich nochmal unterscheiden, es gibt Value, Growth, Momentum, Quality und so weiter. Aber ihr solltet zumindest mal gehört haben, dass das gibt und verstanden haben, was das ist. Und dann könnt ihr immer noch eine sehr fundierte Entscheidung treffen. Aber ihr müsst es verstehen und beimischen, ja, wenn ihr es verstanden habt und wenn ihr euch dafür entscheidet, um eure Rendite zu maximieren. Also nicht einfach blind auf ETFs gehen und sagen, wird schon irgendwie gut gehen. Ihr müsst euch vor allem auch erstmal ausrechnen, welche Rendite brauche ich denn? Ja, je länger ich Zeit habe und je höher meine Sparrate natürlich auch ist, desto weniger Rendite brauche ich auch, weil ich habe bei Ewigkeit noch Zeit und zahle halt ordentlich ein. Für die meisten ist das aber total unrealistisch, ja. Also die meisten von uns müssen viel einzahlen und die maximale Rendite herausholen, um überhaupt auch nur ansatzweise irgendeine Form von Rente am Ende zu bekommen, die halt irgendwie langt. Ja, und da ist es einfach, ich finde es einfach so, so schade, wenn diese Fehler dann passieren, weil eigentlich habt ihr schon die richtige Entscheidung getroffen und gesagt, ja Mensch, ich mach das jetzt, ja, und ich investiere jetzt und so weiter. Und wenn ihr euch dann mit weniger Rendite zufrieden gebt als die Marktrendite und die liegt durchschnittlich bei 8-9%, dann ist es einfach schade, ja. Es sei denn, ihr habt euch aktiv dagegen entschieden und gesagt, ich möchte nicht so viel Risiko eingehen. Aber das, was ich sehe, ist, ihr macht zu wenig Rendite, obwohl ihr mehr machen könnt und ihr wisst noch nicht mal, dass ihr zu wenig Rendite macht. Fehler Nummer 3. Aktive Fonds und Versicherungen sind auch die absoluten versteckten Renditekiller. Bankberater, Maklerinnen, Online-Versicherer verkaufen sie ja immer noch aktive Fonds mit sehr, sehr hohen Gebühren und oder fondsgebundene Rentenversicherungen. Bleiben wir mal kurz bei den Versicherungen. Ein klassisches Beispiel. Eine klassische Rentenversicherung mit Fonds kostet oft ja, so 2-3% Verwaltungskosten pro Jahr, Abschlusskosten von gerne mal 5.000 bis 10.000 Euro. In meinem Fall war es sogar noch ein bisschen mehr, wie ihr wisst, ja, 18.000 Euro, wobei da oft noch andere Kosten auch noch mit on top kommen. Das heißt, da geht einfach schon sehr, sehr viel Geld unnötigerweise rein. Allein diese Abschlusskosten, vollkommen unnötig. Niemand sollte Abschlusskosten bezahlen, ganz ehrlich. Und ihr zahlt sie alle. Ich habe sie auch gezahlt. Ja, so ist es dann nun mal leider. Zwischendurch greift man mal in den Eimer rein. Aber dieser Fehler sollte sich einfach nicht wiederholen. Und ihr solltet einfach ganz genau wissen, was für eine Rentenversicherung habe ich denn da überhaupt? Und was kostet das Ding? Und macht das überhaupt Sinn? Ja, wir prüfen ja eure Versicherungsverträge im Mentoring und zu 99% sagen wir, weg damit, stilllegen, kündigen, was auch immer, ja, weil es einfach kein guter Tarif ist. Vielleicht ist das Produkt sogar noch in Ordnung, ja, so an sich, aber der Tarif ist einfach schlecht, weil wenn ihr diese Abschlusskosten bezahlt, also die sind einfach komplett unnötig. Es gibt jeden Vertrag da draußen gibt es auch ohne Abschlusskosten. Und wenn ihr welche bezahlt, ist es einfach schade. Wann bezahlt ihr Abschlusskosten? Immer, wenn ihr nicht zu einem Honorarberater geht, sondern zu MLP, sondern zu Deutsche Vermögensberatung, wie die alle heißen. Ja, überall, wo es unabhängig und kostenlos ist, in Anführungsstrichen, lauern diese Abschlusskosten. Könnt ihr auch gerne mal fragen, euren Makler, Maklerin, wie es bei dem eigentlich so aussieht. Wovon er eigentlich lebt, wenn das alles immer so ganz kostenlos ist und er auch gar kein Geld von dir bekommt. Ja, also Versicherung ist definitiv nochmal ein eigenes Fass, will nur sagen, da ja geht sehr, sehr leider sehr, 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 sehr viel Geld verloren in einfach Gebührenstrukturen, die ihr nicht versteht. Ich weiß, die sind dafür auch nicht gemacht. Aber irgendwann sind wir dann auch alle mal erwachsen und dürfen mal ein paar Nachfragen stellen und vor allem dann auch eben schauen, ja, wenn es so Leute gibt, die das halt irgendwie auch checken. Bei uns zum Beispiel, wie gesagt, im Mentoring, könnt ihr alle Fragen stellen zu euren Versicherungen und wir gucken uns das an. Dann sollte man das natürlich auch wahrnehmen, weil es spart euch sehr, 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 sehr viel Geld am Ende. Das waren also Versicherungen, aktive Fonds. Das ist ebenfalls das, was du verkauft bekommst bei jeder Bank, bei jeder Sparkasse, MLP, Konsorten, wie sie alle heißen. Also immer, wenn du es nicht selbst machst. Denn nur mit diesen aktiven Fonds, wenn sie euch das verkaufen, verdienen diese Personen oder Unternehmen ihr Geld. Sie verdienen nichts daran, dir ETFs zu verkaufen. ETFs sind so günstig, so kostengünstig für dich, ja, daran verdienen keine Berater, Beraterinnen etwas. Das ist einfach nicht auf deren Agenda, das macht für die einfach keinen Sinn, ja, und ETFs ist ja genau das, ja, dass du selber halt auch aktiv werden kannst. Apropos aktiv, ja, manchmal hat man dann so Mogelpackungen, ich hatte auch schon mal so ein schönes Prospekt in der Hand, ich glaube von der Sparkasse damals, da stand dann drauf, aktive ETFs, ja, weil sie gemerkt haben, oh, ja, ETFs und alle wollen jetzt ETFs haben, Haben wir aber gar nicht, verkaufen wir nicht, weil daran verdienen wir nichts. Nennen wir es doch einfach aktive ETFs. Und dahinter steckt natürlich ein aktiver Fonds. Ja, das ist natürlich krasse Täuschung. Habe ich auch nicht allzu lange gesehen, diesen Flyer. Was auch immer dann genau dahinter steckte. Aber aktive ETFs, liebe Leute, gibt es nicht. Es gibt keine aktiven ETFs. Immer wenn ihr zur Bank geht oder zum Berater und so weiter, alles, was nicht Honorarberatung ist, die verkaufen euch genau diese Versicherung und halt diese aktiven Fonds. Und auf dem Papier sehen die auch erstmal gar nicht so schlecht aus, diese aktiven Fonds. Ja, dann wird euch eine Rendite präsentiert von 7%. 7%. Und ihr denkt, wow, krass, ist ja schon mal ganz gut, ja. Was viele aber nicht sehen, weil sie einfach nicht wissen, wie diese Struktur, wie die Kostenstruktur ist. Aktive Fonds kosten gerne mal 2,5% pro Jahr an Gebühren. Prozent von dem, was ihr investiert habt. Pro Jahr. Gehen schon mal weg. Hinzu kommen Performance-Fees, Ausgabeaufschläge von bis zu 5%. Und das Schlimmste, sie performen dann auch noch schlechter als ETFs. Das heißt, sie sind teurer. Ja, Qualität kostet halt Geld und so weiter. Pustekuchen, ja. Ihr zahlt richtig, richtig viel Gebühren. Ihr zahlt alle möglichen Manager dafür. Irgendwelche Performance-Fees, weil sie ja so super gut performen. Und sie performen aber einfach sehr, 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 sehr schlecht. Durch die Bank weg, über 10 Jahre, ja, auf lange Sicht gibt es sehr, 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 sehr wenige aktive Fonds, die ein ETF schlagen. Ja, also mit einem ETF seid ihr einfach sehr, sehr viel besser dran. Kostentechnisch und sogar auch renditetechnisch. Ihr macht einfach keine Abstriche bei einem ETF. Sie sind günstiger und performen besser. Auch da habe ich euch mal ein paar Zahlen wieder mitgebracht. Wir vergleichen jetzt einmal ETF und aktiver Fonds. Annahmen für beide Varianten. 500 Euro pro Monat Sparrate, Anlagedauer 30 Jahre. Der ETF, ja, der passive Fonds, wo kein Fondsmanager ist, der denkt, er wäre irgendwie super gut und könnte es im Markt schlagen und so weiter, macht eine durchschnittliche Bruttorendite von 7%. Bruttorendite. Kostet dich 0,3% pro Jahr, ja, verschiedene TER und so weiter, Gebühren, also eine Nettorendite von 6,7% pro Jahr. Der aktive Fonds macht auch eine durchschnittliche Bruttorendite von 7%. Genau das Gleiche. Ja, wir nehmen das mal so an. ETF 7%, aktiver Fonds 7%. Dann kommen aber diese ganzen Kosten dazu. Sagen wir mal Verwaltungsgebühr 1,8%, Ausgabeaufschlag 3%. Manchmal sind die auch sogar bei 5%. Das ist einmalig, aber auf jede Einzahlung. Ihr zahlt auf jede Einzahlung 5%. Auf jede Einzahlung gehen halt erstmal weg. Weil, because. Performance-Fee und so weiter, die lassen wir jetzt mal irgendwie kurz weg, um das ein bisschen einfacher dann zu rechnen. Aber dann bleibt unterm Strich eine effektive Nettorendite, Bruttorendite 7%, aber abzüglich aller Gebühren bleibt dann vielleicht noch 5% übrig. Und das ist schon realistisch, also das ist schon, ich sag mal, da haben wir schon Auge zugedrückt bei den Berechnungen. Ja? Also in aktiver Form mit Nettorendite 5%, okay, wir haben geschenkt, wir geben noch ein bisschen Vorsprung. Dann haben wir aber trotzdem beim ETF 6,7% pro Jahr und beim aktiven Fonds 5% pro Jahr. Was macht das für einen Unterschied nach 30 Jahren? Der ETF steht nach 30 Jahren bei 566.000 Euro und der aktive Fonds bei 418.000 Euro. Das sind knappe 150.000 Euro, genauer gesagt 148.000 Euro, weniger Vermögen. Nur durch höhere Kosten bei gleicher Bruttorendite. Knappe 150.000 Euro. Haben oder nicht haben. Ja, Wahnsinn. Und wie gesagt, der aktive Fonds, wir haben den noch ein bisschen leben gelassen. Ja, also da waren wir schon recht nett zu dem aktiven Fonds. Also das ist ein Unterschied von 30%. Es sind fast 30% deines langfristigen Vermögens weg, einfach durch eine falsche Produktwahl. Einfach dadurch, dass du es an jemand anderes gegeben hast. Ja, der soll das mal machen, der Berater. Und so. Ist ja auch richtig, wenn der damit sein Geld verdient und so weiter. Soll er ja auch machen. Nee, ist Quatsch. Du kannst es doch auch selber machen. Und also das ist ja das, was man noch on top rechnen muss. Ja, neben diesen ganzen Gebühren und so weiter, den ganzen Schmarrn, sich dann mit denen, da muss man noch mit denen argumentieren und kommt man aus den Verträgen nicht raus und so weiter. Und dieser ganze Pain damit, man denkt ja immer, es wäre die einfachere Variante, weil dann müsste man sich damit nicht selber beschäftigen. Kurzfristig ist das immer im Leben so. Kurzfristig ist es immer angenehmer, sich den Burger reinzuschmeißen, als halt irgendwie eine Runde joggen zu gehen, so, ja. Aber ihr zahlt die Rechnung wirklich auf lange, 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 lange Sicht, ja. Und sich da wieder rauszuwinden und so, das ist einfach, ist es alles möglich? Helfen wir euch auch dabei? Müsst ihr auch, ja? Müsst ihr da raus? So, es ist total krass eigentlich, dass da Leute immer noch so drinstecken, vor allem wenn ihr schon wisst und wenn ihr, ich meine, ich sage es ja auch häufiger mal, ja, das sind einfach Kosten, die könnt ihr von jetzt auf gleich einsparen und einfach mehr Rendite haben, dadurch, dass ihr das Leichtere macht, das Einfachere sogar macht. Ja, ihr müsst euch dafür selber auf den Hosenboden setzen. So ist es dann halt, ja. Langfristig ist das so, dass man oft mal was investieren muss im Leben, um halt langfristig ordentlich gut was rauszubekommen. Also unterm Strich nochmal, um hier die Klammer drunter zu machen, ja, knappe 150.000 Euro einfach durch geringere Kosten, wenn du es selber machst, auch da wieder nicht mal höhere Sparern. Du musst nicht mal mehr Geld verdienen und dich mehr einschränken, sondern du musst einfach nur das Geld, was du eh schon hast, was du eh schon wegsparst, vernünftig investieren und nicht in diese Versicherung und nicht in diesen aktiven Fonds, sondern einfach vernünftig investieren, so wie du es bei uns im Mentoring lernst. Und schwupps, ja, hast du einen sechsstelligen Betrag mehr auf dem Konto in Rente, ohne irgendwas noch on top machen zu müssen. Und wirklich, also wenn ihr allein mal eure Versicherung und eure Fonds aufräumen lassen würdet, würdet ihr so viel Geld sparen, ja, dass ihr dann wieder investieren könnt. Das sind ja teilweise einige hunderte von Euro bei euch im Monat, war bei mir ja auch. Das würde für viele schon reichen oder ja, diese ganze Reise deutlich, deutlich vereinfachen, weil ihr dieses Geld, was ihr eh spart, einfach nur vernünftig allokiert und so investiert, dass es für euch arbeitet, ja, und nicht für irgendwelche Versicherer oder für irgendwelche Fondsmanager. Wenn du dich jetzt fragst, habe ich so einen aktiven Fonds, lege ich dir nochmal mein Online-Training ans Herz, da gehen wir nämlich auch nochmal drauf ein, da habe ich nochmal ein paar andere Zahlen mitgebracht. Kannst du dich immer noch gerne kostenlos für anmelden bei der moneypenny.de/Training-investieren. Da gehe ich auch nochmal sehr, nochmal detaillierter auf aktive Fonds ein und auch, ob du vielleicht so einen aktiven Fonds hast, ja oder nein. Fehler Nummer 4, den ich leider auch sehr, sehr häufig sehe, den wir sehr, sehr häufig sehen im Mentoring, fehlerhafte Bedarfsplanung. Ja, Inflation nicht mit eingerechnet, Steuern gar nicht eingerechnet oder falsch eingerechnet, viel zu hohe Renditen noch mit eingerechnet, ist noch, stehen auf einem anderen Blatt, gehe ich gleich noch später drauf ein. Aber ganz generell diese fehlerhafte Bedarfsrechnung. Ganz plakativ, ja, wenn du planst, 2.000 Euro monatlich im Alter zu haben, dann musst du wissen, dass bei 2% Inflation pro Jahr, ja, brauchst du in 30 Jahren rund 3.600 Euro monatlich, nicht 2.000 Euro. Es ist fast das Doppelte. Es ist fast das Doppelte, was du eigentlich dann brauchst, ja, wenn du es dir auszahlst, um denselben Lebensstandard zu halten. Alles, was du jetzt mit 2.000 Euro gut hinbekommst, dafür brauchst du höchstwahrscheinlich, wenn du in Rente gehst, je nachdem wann, 30, 40 Jahre oder so, brauchst du höchstwahrscheinlich das Doppelte. Und alle, die dann nur mit den 2.000 Euro rechnen, begehen einen fatalen, fatalen Fehler. Ja, weil die werden dann nur noch ein Bruchteil davon wert sein. Was auch viele nicht einkalkulieren, ist, dass ETF-Entnahmen versteuert werden, pauschal mit circa 26%, auf die Kursgewinne inklusive Soli. Das müsst ihr auch nochmal abziehen, wenn ihr berechnet, wie viel Geld brauche ich denn dann pro Monat. Da muss die Inflation mit drauf und da müssen die Steuern auch mit drauf, wenn es aus eurem ETF-Portfolio kommen soll. Und darüber reden wir hier die ganze Zeit. Plus, was auch viele falsch machen, viele berechnen die Inflation nur bis zum Renteneintritt, habe ich auch schon öfter gesehen, ja, als ob es danach keine Inflation mehr gäbe. Ja, wie viele das ja machen, ist, die nehmen eine angenommene Rendite, ja, sagen wir mal 8%, und ziehen davon 2% dann ab. Bis zum Renteneintritt. So, und danach verschwindet die Inflation dann auf wundersame Weise oder so. Ja, aber natürlich geht die Inflation da auch weiter. Ja, nur weil du da nicht mehr investierst oder anders investierst, heißt es ja noch lange nicht, dass du dann gefeit bist von der Rente. Ja, auch danach, nach Renteneintritt, geht die Inflation weiter. Und wenn du 20, 30 Jahre lebst, 20, 30 Jahre mehr Inflation. Ja, nochmal gestiegene Kosten quasi. Und was ich auch häufiger sehe, viele rechnen mit zu viel Rendite, wenn sie bereits in der Rente sind. Ihr bekommt nicht mehr 8% in der Rente. Theoretisch geht das natürlich, weil der Aktienmarkt ist der Aktienmarkt und so weiter. Aber ihr könnt doch nicht, liebe Leute, wenn ihr in Rente seid, noch weiterhin dieses Risiko eingehen, als wärt ihr noch in der Ansparphase und hättet noch 20, 30 Jahre vor der Brust. Das ist auch ein ganz großer Fehler, den leider auch viele Finanzcoaches da draußen machen. Ja, diese beiden Sachen, die Inflation wird nur bis zum Tag X eingerechnet, aber die Rendite wird auch schön weiter durchgezogen. Ja, wir bleiben schön bei 8%. dadurch wird das Ganze natürlich sehr viel bequemer. Klar, das ist dann so ein Schönrechnen, was man da macht, damit die Leute mit einem fluffigen Bauchgefühl rausgehen und sagen, ach, so groß ist meine Rentenlücke ja gar nicht. Ach ja, ist ja super. Ja, dass es aber komplett unrealistisch ist, steht da leider auf einem ganz anderen Blatt Papier oder höchstwahrscheinlich ehrlicherweise auf gar keinem. Das muss man unterscheiden. Ja, wenn das nicht unterschieden wird, ist das ein fataler Fehler. Bis zur Rente ist ein ganz anderes Spiel als ich gehe in Rente und was ist dann danach? Ja, wenn das so optimistisch gerechnet wird, sorgt das nämlich dafür, dass du zu wenig sparst und zu wenig investierst. Und am Ende sitzt du da und denkst, ja, aber ich habe doch alles gerechnet. Ja, leider wurde dir das da irgendwie falsch gerechnet. Falsch vorgerechnet, falsche Formeln gegeben, was auch immer. Es sind zwei unterschiedliche Rechnungen. Erstens bis zur Rente, welche Rendite du da erwarten kannst. Da kannst du mit deinen 7-8% rechnen, wie auch immer deine Risikobereitschaft ist. Da musst du aber auch so investieren. Du kannst nicht sagen 8% Rendite und dann gehst du 50% Staatsanleihen. Das funktioniert natürlich nicht. Und die zweite Rechnung ist danach. Ja? Ihr investiert nach Renteneintritt anders. Ihr bleibt weiterhin investiert, natürlich. Aber mit Renteneintritt geht ihr ein deutlich geringes Risiko. Ehrlicherweise müsst ihr das schon 10 Jahre vor Renteneintritt vorbereiten, um Schwankungen am Markt auch zu vermeiden, ja, dass ihr die nicht so krass mitnehmt. 10 Jahre vor Renteneintritt solltet ihr schon mal Vorkehrungen treffen. Ich weiß, also es ist noch lange hin, aber ihr müsst das verstanden haben und wissen. Ja, da gibt es verschiedene Strategien, lernt ihr auch alles im Mentoring, ja, dass man so in 10-Jahres-Horizonten und sich schon mal was abknapst und das andere Wachstumskapital dann noch weiter wächst und so weiter. Aber das ist ein bisschen komplexer, als das jetzt hier darzustellen. Mir geht es nur darum, die Fehler, die halt gemacht werden, ja, ist eben Inflation und Steuern gar nicht mit einzuberechnen, Inflation nur bis zu meinem Eintritt einzuberechnen, aber dafür Rendite sowohl, ja, bis ich in Rente gehe und danach auch noch ordentlich schön weiterdrücken mit 8% und überhaupt nicht den Renteneintritt sozusagen vorzubereiten. Wie gesagt, 10 Jahre davor müsst ihr schon die ersten Vorkehrungen treffen, die ersten Sachen umschichten und verkaufen und anders investieren, damit ihr sicher durch die Rente kommt. Weil was da auf gar keinen Fall passieren darf, ist, wenn ihr in Rente seid, dass dann der Markt komplett runtergeht und euer Depot ist auf einmal 20-30% im Minus, wie bei Fehler 1. Ja, das ist ja Wahnsinn. Wie soll das denn dann funktionieren? Und vor allem auch da ist es wieder komplett unnötig. Ja, also man kann ja wenn jetzt alles runtergeht, ja, dann sagen wir, ja, das ist halt 30% unten, it is what it is. Aber wenn der Markt um 6% runtergeht und ihr um 20 oder 30, das könnt ihr euch nicht leisten in Rente, weil das holt ihr ja einfach nie wieder auf. Also da gilt es wirklich, vorbereitet zu sein. Wie gesagt, diese ganzen Strategien drumherum, lernt auch alles bei mir im Mentoring. Jetzt machen wir aber erstmal weiter mit Fehler Nummer 5. Ist eine Behavioral Gap, und zwar die Diskrepanz zwischen der Fondsrendite, also das, was theoretisch möglich ist, und der Rendite, die ihr bekommt. Das ist nämlich wissenschaftlich untersucht worden. Viele Investoren machen den Fehler, den falschen ETF zu wählen, habe ich ja auch schon oben erklärt, und oder den ETF falsch zu nutzen. Ja, ihr habt dann zwar ETFs, aber wie gesagt, keine Strategie, nicht ausreichendes Wissen, macht Fehler, vielleicht verkauft ihr sogar oder kauft mal wieder, macht Market-Timing oder sonst was. Und das Ergebnis ist, ja, eure persönliche Rendite, das, was ihr macht, liegt systematisch unter der Fondsrendite. Also das, was eigentlich möglich wäre. Auch hier wieder, ja, was ist eigentlich möglich und was bekomme ich? Das sollte schon 1:1 ungefähr das Gleiche sein. Ansonsten ist es einfach sehr, sehr traurig, wenn ihr da was liegen lasst. Und Morningstar hat das qualifiziert und hat eine Analyse gemacht über einen 10-Jahres-Zeitraum. Und da haben sie herausgefunden, die durchschnittliche Fondsrendite betrug 7,7% pro Jahr. Das wäre also theoretisch für euch drin gewesen. Die tatsächliche Anlegerinnenrendite, ja, also das, was tatsächlich wir Anlegerinnen bekommen haben, lag nur bei 6,6%. Wie kann das dann sein? Ja, wie kann es sein, dass der Fonds 7,7 macht und ich mir eigentlich vorgenommen habe, eigentlich nur das zu machen, ja, eigentlich nur ein ETF, eigentlich nur zu matchen und ich mache aber nur 6,6% Rendite. Ja, und das heißt, es gibt eine Behavioral Gap, also eine Verhaltenslücke quasi von 1,1% jährlich, nicht einmalig, jährlich, ja, verursacht durch schlechtes Timing, emotional gesteuerte Entscheidungen und andere Fehler, die da halt passieren. Einige habe ich jetzt schon genannt, ein paar kommen ja auch noch. Und wenn ihr sagt, naja, 1,1%, ja, I don't know, weiß ich es auch nicht, ja. Das klingt erstmal klein, aber das hat natürlich eine enorme Wirkung auf die Zeit. Wir sind wieder bei unserem 500 € im Beispiel, 500 € über 30 Jahre, 7,7% Rendite pro Jahr, also das, was der Fonds macht. sind 617.000 Euro. 6,6% Rendite, also das, was du als Anlegerin machst, wenn du Fehler machst, liegt bei 510.000 Euro. Das heißt, die Kosten, ja, solcher schlechter Entscheidungen liegen bei über 100.000 Euro. 107.000 Euro, um genau zu sein, in diesem Beispiel Verlust. Nur durch Verhalten, ja, durch eine schlechte Strategie, durch Kaufen, Verkaufen, durch eine falsche Asset Allocation, ja, was auch immer. Viele Fehler spielen da halt rein. Also auch hier lasst sie schon wieder einen sechsstelligen Betrag auf dem Tisch liegen, beziehungsweise verliert ihn effektiv. Kommen wir zu Fehler Nummer 6, steuerliche Vorteile nicht zu nutzen. Die Steuer macht oft den Unterschied. Zwei identische Depots können sich nach Steuern um Zehntausende von Euro unterscheiden. Ja, wir reden hier von einem guten fünfstelligen Betrag, teilweise bis zu 90.000 Euro. Was liegt da dahinter? Vor allem das FIFO-Prinzip. First in, first out. Beim Verkauf von ETF-Anteilen wird steuerlich zuerst der älteste gekaufte Anteil verkauft. Was heißt das? Beispiel. Du kaufst monatlich Anteile über 10 Jahre hinweg. Ja, also hast jetzt welche gekauft, kaufst, monatlich über 10 Jahre. Das heißt, du hast ja einige Anteile in deinem Depot, die schon ziemlich alt sind und entsprechend viel Gewinn schon gemacht haben. Und dann hast du jüngere, ja, die du jetzt erst vorgestern gekauft hast, die, ja, die hast du gekauft und weil die noch nicht so lange da liegen, hat dieser eine Anteil auch noch nicht so viel Gewinne erwirtschaftet. Das ist irgendwie ganz logisch, ja. Also einer liegt hier relativ lange, Gewinn. Ja, über die letzten 10 Jahre hat sich richtig schön Zinseszinseffekt, bumm, ja, richtig schön Hockeystick gemacht. Und der, den du erst vor kurzem gekauft hast, na, was soll der schon für einen Gewinn gemacht haben? Der ist ja, hast ja gerade erst gekauft. Liegt da halt noch. Und wenn du jetzt in Rente gehst, dann musst du ja Anteile verkaufen, logisch. Ja, du musst ETF-Anteile verkaufen, um dann halt das Geld Cash auf dem Konto zu haben, um es verleben zu können. Jetzt wird das Ganze steuerlich aber so gehandhabt, dass zuerst, also du verkaufst, dann wird ganz automatisch dein ältester Anteil genommen und verkauft. Das heißt, das ist aber auch der Anteil mit dem meisten Gewinn. Angenommen, du willst jetzt für 20.000 Euro insgesamt verkaufen. Gibt es ja einen beim Broker, ja, Anteil im Wert, Verkauf im Wert von 20.000 Euro. Bing. Dann geht also der Broker, wer auch immer man sich das vorstellt, ja, geht also her und nimmt den allerältesten und vielleicht ist das ein Anteil, ja, für den hast du mal 5.000 Euro, hast du da mal irgendwie investiert für einen Anteil, ja, und der hat jetzt noch 15.000 Euro Gewinn gemacht und deswegen bist du bei 20.000 Euro insgesamt. Das heißt, du verkaufst 15.000 Euro an Gewinn, was du auch wiederum versteuern musst. Das heißt, automatisch werden die Anteile verkauft, die am ältesten sind und höhere Gewinne gemacht haben. Das heißt, du bezahlst darauf mehr Steuern. Anders als wenn du einen relativ neuen Anteil verkaufst, ja, wo du sagst, na, ich brauche 20.000 Euro und den ich jetzt, keine Ahnung, vor 2 Monaten gekauft habe, da habe ich ja 18.000 Euro irgendwie eingezahlt, dafür gekauft und jetzt steht er bei 20.000 Euro. Das heißt, du verkaufst eigentlich nur das, was du vor kurzem erst gekauft hast und da hast du dann also nicht so eine hohe Steuerlast drauf. Ja, ich hoffe, es ist jetzt nicht, wo ich rede, ist es wahrscheinlich schon zu kompliziert für Neulinge. Quasi erfahrt ihr auch alles bei uns im Mentoring, aber ihr müsst euch nur merken. Also, ihr müsst euch eigentlich nur merken, ihr habt einen steuerlichen Nachteil, ganz automatisch, der ist mit eingebaut, dadurch, dass eure ältesten Anteile mit dem höchsten Gewinn zuerst verkauft werden. Ja, eine schlechte Nachricht ist halt so. Die gute Nachricht, man kann es ändern. Du kannst es planen, du kannst es steuern, du kannst umschichten und so weiter, um diese unnötige hohe Steuerlast zu vermeiden. Ja, es gibt eine Möglichkeit, diese Steuerlast zu umgehen und diesen Hebel quasi umzudrehen. Ja, dass also nicht automatisch sozusagen die teuersten verkauft werden, sondern das umzudrehen. Man muss halt wissen, wie das funktioniert. Ja, das lernt ihr auch alles im Mentoring. Ich habe es versucht, ein bisschen zu skizzieren. Ja, es ist ein bisschen, ihr merkt schon, ein bisschen komplizierter. Aber hey, ja, fünfstelligen Betrag haben oder nicht, dafür kann ich mir mal 3 Videos anschauen im Mentoring und mal das mal irgendwie nachmachen. Also macht total Sinn, weil gerade diese steuerliche Sachen, ist auch so ein bisschen unnötig, ja. Es ist einfach ein bisschen unnötig, wenn man das nicht weiß und das wieder nicht vernünftig geplant hat oder hinterher denkt, hätte ich doch mal oder so. Und das ist wirklich einfach sehr, sehr viel Geld, was euch da wieder durch die Lappen geht. Und wenn wir allein diese 6 Fehler, bevor wir zum letzten kommen, mal einmal zusammenfassen und summieren, was sich da an Geld so auftut, das ist schon krass. Also, gehen wir mal davon aus, du machst zu wenig Rendite, ja? Und da hatte ich ja verschiedene Rechnungen aufgemacht, immer 2%, 6%, 8%. Nehmen wir mal nur an, du machst nur 6% anstatt 8%, wenn die möglich sind, dann waren das 250.000 Euro, die dir durch die Lappen gehen, auf 30 Jahre Sparrate 500 Euro in allen Beispielen. Vielleicht hast du noch einen aktiven Fonds gehabt, ja? Machst also aktive Fonds anstatt ETFs, waren nochmal 148.000 Euro. Vielleicht hast du noch eine Versicherung irgendwo mal abgeschlossen und auch ordentlich schön Abschlussgebühren bezahlt, 10.000 Euro. Dann hatten wir die 1,1% Behavioral Gap, einfach durch schlechte Entscheidungen, Fehler gemacht, 1,1% weg, waren auch wieder 100.000 Euro. Dann hast du vielleicht noch steuerliche Nachteile mitgenommen, dadurch, dass du das FIFO-Prinzip nicht kennst, leider nicht genutzt hast, nicht nutzen wir es, keine Ahnung, 90.000 Euro. Und das sind insgesamt, und das ist jetzt nur, ich sag mal, da sind jetzt schlaflose Nächte und falsche Berechnungen von Inflation und so weiter. Also all das, was ja auch noch damit einhergeht, mit falschen Entscheidungen, mit falscher Information, mit Fehlern, mit einfach ja der Konsequenz, dass du am Ende doch in Altersarmut landest, obwohl du es eigentlich ganz anders vorgestellt hast und dachtest, dass du das alles richtig machst. Das ist hier ja gar nicht mit drin, der ganze emotionale Pain und einfach dann am Ende des Tages dann doch wieder die Altersarmut. Das ist ja noch gar nicht mit drin. Aber das, was wir jetzt allein aus diesen 6 Fehlern quantifizieren können, beläuft sich dann auf knappe 600.000 Euro. 600.000 Euro. Und wie gesagt, es geht nicht darum, dass du mehr investieren musst, mehr sparen musst, mehr investieren musst. Du musst es einfach nur anders investieren. Du musst es einfach nur richtig machen. Du musst es einfach nur, in Anführungsstrichen, einfach nur richtig machen. Ja, das sind 600.000 Euro in diesen Beispielen hier. Das ist, ja, krass irgendwie. Ja, das ist irgendwie krass, dass das ja immer wieder auch noch passiert und dass immer wieder noch so viele auch glauben, naja, ich mach das mal schnell eben irgendwie selber, klappt schon mit 1, 2 YouTube-Videos. Ja, klappt schon irgendwie kurzfristig und klappt schon irgendwie, kann man schon so denken, dass es geklappt hat, ja. Aber wenn man sich mal richtig die Details anguckt, ist das, ja, finde ich absoluter Wahnsinn, dass euch da eine halbe Million oder wie viel auch immer Euro durch die Lappen geht. Kommen wir aber zu Fehler Nummer 7. Das ist etwas, was mir auch am Herzen liegt und sehr aktuellen Bezug hat. Fehler Nummer 7 ist der letzte Fehler, der mir persönlich auch sehr am Herzen liegt. Es ist der Fehler als Millennial, den aktuellen Crash nicht zu nutzen. Den aktuellen Crash, damit meine ich die Situation, die immer noch sehr unsichere Situation, in der wir uns gerade befinden, dieses Marktumfeld. Ja, wir haben diesen Zollcrash, nenne ich ihn jetzt mal. Ich weiß gar nicht, ob er schon einen offiziellen Namen hat, Zollcrash. Jetzt ist es die letzten Wochen so ein bisschen wieder hochgekrabbelt. Alle denken, ach, ist ja super, ja, es ist schon wieder vorbei. Ja, glaube ich nicht. Guckt euch mal die letzten Krisen an, was da so passiert ist. Ja, dann geht's hoch, dann geht's nochmal richtig krachend wieder runter. Und für uns Millennials ist es nochmal wichtiger, solche Chancen zu nutzen. Denn Korrekturen, Crashes, immer wenn es runtergeht, bedeutet, es sind gute Einstiegszeitpunkte. Es ist günstig. Die Aktien sind günstig. Ja, ihr kauft, es ist Schlussverkauf quasi. Ihr kauft günstig etwas ein, was über lange Zeit enorm an Wert gewinnen wird, dazu gewinnen wird. Und warum ist das jetzt für uns Millennials so wichtig? Der Allianz Global Wealth Report 2024 hat sich mal das Nettovermögen der verschiedenen Generationen angeschaut. Und sie kommt zum Schluss, die Babyboomer dürften die reichste Generation sein, die je gelebt hat. Heißt, allen danach wird schlechter gehen. Zumindest, wenn man sich die Industrieländer anschaut. Und speziell für Deutschland haben sie herausgefunden, in Deutschland etwa erreichten die Babyboomer eine Gesamtersparnisse von knapp unter 614% ihres verfügbaren Einkommens bei einer durchschnittlichen nominalen Rendite von 6,1% pro Jahr. Ja, das Einkommen, 600% davon, da konnten sie sich ansparen. Das ist ja, man muss ja sagen, gespart. Die haben ja nicht investiert, die haben ja können ja noch sparen. Die großen Verlierer, ja, in diesen Generationenübersicht, da wurden jetzt 4 Generationen analysiert. Die großen Verlierer sind die Millennials. Ja, kaum haben wir begonnen, ja, Vermögen aufzubauen, wir sind gerade auf den Arbeitsmarkt gekommen und so weiter. Krise, 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 Krise. Und deswegen haben wir nur eine jährliche Rendite von 3,1% erwirtschaftet, weil wahrscheinlich auch viele Millennials nicht so richtig wussten, wie denn dann jetzt? Ja, also von unseren Eltern haben wir nicht gelernt, wie wir Vermögen mit Aktien und so weiter machen. Wie sind unsere Eltern noch groß geworden? Die Boomer-Generation, Bausparen, Lebensversicherung, Immobilie und so weiter. Ja, unsere Generation, kurz, wie soll ich mir dieses Haus leisten können, was 2,5 Millionen Euro kostet und jetzt nicht mal irgendwie ein Schloss ist. Sieht man übrigens auch bei den Eigentumsquoten. Die Boomer haben übrigens eine Eigentumsquote von 64%, Millennials 16%. Ja, was natürlich, also die Boomer sitzen natürlich auch in ihren Immobilien und so weiter, aber trotzdem können wir uns, unsere Generation, wir wären nicht mit Bausparen, Lebensversicherung und Immobilie reich. Ja, das ist einfach durch dieses Thema. Wir brauchen ETFs, ja, wir leben zur Miete, Erbe, ja, hoffentlich passiert dann diese Transition, diese Weitergabe des Vermögens. Hoffentlich passiert das dann auch von den Boomern an die Millennials. Aber darauf kann man ja auch nicht so richtig bauen. Man weiß ja auch nicht, was man dann erbt und will man dieses Eigenheim haben oder nicht. Ja, also, aber in Zahlen gesprochen heißt es, der typische Millennial, und das ist jetzt der Median, der typische Millennial besitzt nur ein Fünftel des Nettovermögens eines Boomers. Ein Fünftel des Nettovermögens eines Boomers. Und das trotz besserer Bildung, höherer Produktivität, aber eben bei schlechteren Rahmenbedingungen. Zinsen, Wohnen, Sozialabgaben und so weiter, Inflation, alles wird teurer. Ja, und daher kommt so dieses Gefühl, vielleicht bei euch auch, bei mir auf jeden Fall schon, ja, dieses, wir machen immer mehr, wir strampeln uns immer mehr ab, machen hier Bachelor, Master, Auslandssemester, pipapo, ja, lesen uns die ganzen Bücher zur Produktivität durch und so, starten eigene Businesses, aber im Gro kommen wir nicht so richtig vom Fleck. Und das ist halt einfach, wir strampeln uns ab in einem anderen System. Das heißt, was ist unser System? Unser System sind Aktien. Und vor allem günstige Einstiegspunkte wie Crashes, wie Krisen. Ja, und ich möchte nicht Krisen glorifizieren, weil Krisen, ja, haben auch einfach sehr, sehr große negative Auswirkungen. In der Corona-Krise, Menschen sind gestorben und so, ja. Gleichzeitig, wenn man es jetzt nur nüchtern finanziell betrachtet, sind das einfach sehr, sehr große Chancen. Und wir Millennials und wir Frauen Millennials sowieso, wir Frauen noch mal mehr als alle anderen, wir brauchen diese günstigen Einstiegszeitpunkte, wo Aktien günstig sind, um günstig viel davon einkaufen zu können, günstig viel zu kaufen, was viel Vermögen am Ende bringt. Ja, viele kleine Apfelbaumsamen, die wir günstig kaufen, die wir einsehen und dann riesige Apfelbäume draus entstehen und am Ende in der Rente können wir von diesen Äpfeln leben und die Bäume an unsere Kinder vererben. Das muss das Ziel sein. Das geht nur mit Aktien. In unserem Fall mit ETFs. Ja, oder was auch immer. Ja, können auch Einzelaktien sein, was auch immer es ist. Ja, aber ihr kommt nicht drumherum. Und ihr verpasst sehr, sehr große Chancen, überhaupt ein solides Vermögen aufzubauen, wenn ihr nicht diese Krisen und Crashes mitnehmt. Also alle, die jetzt noch so auf Geld rumsitzen, sagen, ach ja, weiß ich nicht und so, ja. Oder die noch ein bisschen Geld irgendwie zurückhalten oder die im letzten, als es so runterging, nicht so richtig wissen, was soll ich jetzt tun oder verkauft haben oder so. Wir müssen alle, also wir können uns auch dran gewöhnen, ja, an diese Krisen, an diese Crashes. Die waren schon immer Teil davon, die werden auch immer Teil des Ganzen sein. Aber wenn ihr richtig versteht, was es da zu tun gibt für euch, ja, wie ihr im wahrsten Sinne des Wortes Kapital daraus schlagen könnt. Nur dann geht ihr da auch gestärkt raus. Alles andere ist dann eher Geldvernichtung. Es gibt eigentlich nur die beiden Sachen. Ja, entweder euer Geld wird vernichtet oder ihr geht sogar noch gestärkt raus mit hoffentlich einem höheren, größeren Vermögen. Und das muss ja das Ziel sein. Das ist also der letzte Fehler, Fehler Nummer 7. Ja, also diese günstigen Einstiegszeitpunkte nicht nutzen, weil ihr einfach unvorbereitet seid. Unvorbereitet. Ja, wie oft, ach, hätte ich doch in Corona, ach, hätte ich doch dies, hätte ich doch das. Ja, hättest du mal. Hättest du in kürzester Zeit dein Vermögen verdoppelt. Hast du aber nicht gemacht, weil du unvorbereitet warst. Fair enough. Ja, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Aber wenn das jetzt nicht dein erster Podcast ist, den du von mir hörst, ja, und quasi schon am Thema so drin bist, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt. Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt? Weil die nächste Unsicherheit wird wieder kommen. Und der nächste Crash wird wieder kommen. Und der nächste Crash wird höchstwahrscheinlich noch sehr viel dramatischer als der kleine Hiccup, den wir jetzt gesehen haben, der nur ein paar Wochen gedauert hat. Also da könnt ihr euch schon mal sozusagen, ja, warm anziehen. Und mit warm anziehen meine ich vorbereitet sein. Weil dann ist es auch egal, was passiert. Wenn ihr gut vorbereitet seid auf alle Eventualitäten, und an der Börse gibt es jetzt ehrlicherweise auch nicht so viele, eigentlich nur zwei rauf oder runter, ja. Wenn ihr da gut drauf vorbereitet seid, dann könnt ihr das richtig gut nutzen für euch. Und ihr müsst es für euch nutzen. Ihr müsst es für euch nutzen. Es sind wirklich enorme Chancen, schnell und günstig ein gutes Grundkapital anzulegen, zu investieren und daraus ein richtig schönes Vermögen zu machen. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen und du hast einiges aus den 7 Fehlern mitgenommen. Vielleicht machst du sie nicht alle, ja, oder bist dir nicht so ganz sicher oder so, aber Fakt ist, ja, besser zu wissen, als es nicht zu wissen, und jetzt darfst du da halt eben rangehen. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal auf mein neues kostenloses Online-Training hinweisen. Das wird nämlich für sehr, sehr viele von euch einfach der perfekte erste Schritt sein. Es ist kostenlos. Ja, ihr könnt euch einfach anmelden und teilnehmen unter madamoneypenny.de/training-investieren. Findet statt vom Montag, den 2.6. bis Donnerstag, den 5.6. jeweils um 11 Uhr und um 20 Uhr. Warum ist mir das jetzt so wichtig? Weil wir gerade Historisches erleben. Und das, was im April passiert ist an der Börse durch Trump, Crash und jetzt wieder die Erholung der Aktienkurse. Das alles folgt einem Muster, dem alle Krisen historisch gefolgt sind. Und ihr müsst dieses Muster verstehen, um zu verstehen, was als nächstes passieren wird. Und vor allem, um euch dafür zu wappnen und vorzubereiten, um erstens nicht unterzugehen und Geld zu verlieren und zweitens es für euren Vermögensaufbau zu nutzen. Ja, uns bietet sich hier eine wirklich historische Chance. Und gerade wir Frauen, wie gesagt, müssen solche Chancen endlich anfangen zu nutzen. Also wirklich, ja, meldet euch an. Ihr werdet nicht dümmer rausgehen, als ihr reingekommen seid, ja. Es wird sich auf jeden Fall lohnen. Tut es einfach, tut es einfach. Ihr bekommt so wertvolles Wissen for free, das ihr einfach braucht. Jetzt mehr denn je. Jetzt wirklich mehr denn je. Es ist allerhöchste Eisenbahn und ist einfach ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, ja. Und das ist eigentlich unbezahlbar, weil es so wichtig für eure finanzielle Zukunft in genau diesen unsicheren Zeiten ist. Und diese unsicheren Zeiten werden höchstwahrscheinlich noch eine ganze Weile anhalten oder sich auch noch verschärfen. Umso wichtiger, dass ihr vorbereitet seid. Wenn ihr vorbereitet seid, ist es auch egal, was passiert. Und das wünsche ich mir sehr für euch. Also meldet euch einfach an zum kostenlosen Online-Training madamoneypenny.de/training-investieren und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns da dann sehen.